Das heutige Thema ist ein sehr interessantes wie auch provokantes Thema. Der Antichrist, Luthers Idee oder Realität. Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich bei diesem Vortrag klar machen, dass sämtliche Aussagen am heutigen Abend zum Antichristen und dessen Bezug auf den Papst bzw. auf das Papsttum in der Bibel zu finden sind. Es ist ein Spiegel von Luthers Erkenntnissen seiner Zeit. Keiner der erörterten Texte sind erfunden, sondern gründen auf die Bibel. Wir haben am heutigen Abend drei Schwerpunkte. Zum einen Martin Luther, den Antichristen und die biblische Prophetie. Zunächst machen wir einen kurzen Rückblick über das Geschehene der letzten Abende. Die folgenden Texte sind Auszüge aus dem Buch Vom Schatten zum Licht von Ellen Goldwhite. Ich lade Sie ein, das Buch am Ende des Vortrags kostenlos im Eingangsbereich mitzunehmen und zu lesen. Ich kann Ihnen versprechen, Sie werden Einblicke aus der Geschichte, also aus der Vergangenheit und der Zukunft, also was auf uns zukommt, erlangen, welche Ihnen sehr hilfreich in Bezug auf Ihr Leben sein können. Zögern Sie bitte nicht zuzugreifen. Vom Schatten zum Licht lesen wir auf Seite 117 bis 19. Luther wurde zum Priester geweiht und aus dem Kloster als Professor an die Universität Wittenberg berufen. Hier widmete er sich dem Studium der Heiligen Schrift in der Ursprache und begann, Vorlesungen über die Bibel zu halten. So wurden die Psalmen, die Evangelien und die neutestamentlichen Briefe Scharen von begeisterten Zuhörern zugänglich und verständlich gemacht. Staubitz, sein Freund und Vorgesetzter, drängte ihn, auf die Kanzel zu gehen und das Wort Gottes zu predigen. Luther zögerte, denn er fühlte sich unwürdig, an Christi Statt zum Volk zu reden. Nach langem innerem Kampf gab er dem Drängen seiner Freunde nach. Er war mit der Schrift bereits sehr gut vertraut und die Gnade Gottes war mit ihm. Seine Wortgewandtheit fesselte die Aufmerksamkeit der Zuhörer. Die Klarheit und Vollmacht, mit der er die Wahrheit darlegte, überzeugte ihren Verstand und sein glühender Eifer rührte ihr Herz an. Luther war nicht immer nur Mönch oder Professor, sondern der bevollmächtigte Verkünder der Bibel und als Hirte berufen, die Herde zu weiden, die nach Wahrheit hungerte und dürstete. Er erklärte mit Nachdruck, dass Christen keine anderen Lehre annehmen sollten, als die, welche auf der Autorität der Heiligen Schrift beruhen. Wir möchten voll festhalten, dass er bevollmächtigt war. Das heißt, er war von Gott berufen, das Wort Gottes zu erforschen und aufgrund seiner rhetorischen Eigenschaften es auch weiter zu verkündigen. Jahrhunderte hatte Rom durch Verhängen des Kirchenbanns mächtigen Monarchen Furcht eingeflößt. Gewaltige Reiche litten unter Elend und Verwüstung. Allen, die von Rom unter den Bann gestellt wurden, begegnete man unterwegs mit Angst und Schrecken. Sie wurden aus der Gemeinschaft ihrer Gefährten verstoßen und als Geächtete behandelt, die bis zur Vernichtung gejagt werden sollten. Luther war nicht blind gegen den Sturm, der nun über ihn hereinbrechen sollte, aber er blieb standfest und vertraute auf Christus, seinen Schutz und Schild. Als die päpstliche Bulle eintraf, sagte Luther: Ich verlache sie nur und greife sie jetzt als gottlos und lügenhaft, ganz eckianisch an. Ich freue mich aber doch recht herzlich, dass mir um der besseren Sache willen Böses widerfahre. Ich bin nun viel freier, nachdem ich gewiss weiß, dass der Papst als der Antichrist und des Satans Stuhl offenbarlich erfunden sei. festzuhalten ist, dass es eigentlich zwei Bullen waren. Die erste im Jahr 1520 richtete sich gegen Luthers Lehre. Sie war eigentlich eine Bann-Androhungsbulle. Diese verbannte er öffentlich. Durch die zweite Bulle 1521 wurde er als Folge der Verbrennung der ersten Bulle exkommuniziert. Doch Luther war immer noch furchtlos. Rom hatte seine Bannflüche gegen ihn geschleudert. Die Welt schaute zu und niemand zweifelte, dass es mit ihm nun zu Ende sein würde. Es sei denn, er schwöre ab. Aber mit ungeheurer Macht schleuderte er das Verdammungsurteil auf seinen Urheber zurück und erklärte öffentlich, dass er mit Rom für immer gebrochen habe. Sein endgültiger Entschluss, sich von der römischen Kirche zu trennen, lief nicht ohne gewaltige innere Kämpfe ab. Etwa um diese Zeit schrieb er: Ich empfinde täglich bei mir, wie gar schwer es ist, langwierig Gewissen und mit menschlichen Satzungen gefangen abzulegen. Oh, mit wie viel große Mühe und Arbeit, auch durch gegründete Heilige Schrift, habe ich mein eigen Gewissen kaum können rechtfertigen, dass ich einer allein wieder dem Papst habe dürfen auftreten, ihn für den Antichristen halten. Es ist interessant zu lesen, wie Luther mit sich im Inneren kämpft und aufgrund der eigenen Überzeugung nicht von menschlichen Satzungen, sondern seine Glaubensüberzeugungen aus der Schrift ihn freimachen. Wie oft hat mein Herz gezappelt, mich gestraft und mir vorgeworfen, ihr einig stärkendes Argument, du bist allein klug. Sollten die anderen alle irren und so eine lange Zeit geirrt haben? Wie, wenn du irrst und so viele Leute in den Irrtum verführst, welche alle ewiglich verdammt würden, bist du so lang, dass mich Christus mit seinem eigenen gewissen Wort befestigt und bestätigt hat, dass mein Herz nicht mehr zappelt? Wir kommen nun zum eigentlichen Thema heute Abend, der Antichrist. Das Wort bedeutet Anti aus dem Griechischen anstelle von. Der Antichrist ist also jemand, der gegen Christus kämpft, indem er sich an Christi Stelle setzt. Warum bezeichnet Luther den Papst als Antichristen? Der Papst stellt seine Autorität über Gottes Wort. Er ist ex cathedra. Er macht ex cathedra Entscheidungen. Diese Entscheidungen sind so unumgänglich wie der Sonnenuntergang und der Sonnenaufgang. Wenn ein Papst ex cathedra spricht, dann ist es fest, für immer und alle Zeit. Er macht sich gegen und anstelle Jesu Christi zum Kirchenherrscher. Der Papst ist unfehlbar. Oder war er es doch eher Christus, der ohne Sünde war? Er beansprucht auch die Weltherrschaft gegenüber Kaisern und Könige. Er tyrannisiert die Gewissen der Gläubigen mit zahllosen willkürlichen schriftwidrigen Gesetzen, zum Beispiel Zölibat, Zwang zur Beichte, Entzug des Laiengelds beim Abendmahl, vor allem dessen Deutung als Opfer. In Römer 3, Vers 25 bis 26 lesen wir: Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünde der Menschen bisher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Wer vergibt also die Sünden? Wer ist einmal für unsere Schuld, für unsere Sünde gestorben? Und wer wird nicht immer wieder geopfert in der Eucharistie? Für Nichtigeinhaltung dieser Gesetze droht er den Christen ewigen Heilsverlust an. Er reagiert also mit Angst statt Liebe. Die Vermischung von weltlicher und geistlicher Macht, daraus folgen unvermeidbar unersättliche Habsucht und Korruption des Klerus. Im Papsttum bekämpft und zerstört wie der Teufel die drei Stände, Obrigkeit, Kirche und Familie, durch die Gott seine gute Schöpfung erhalten will. Luther sagt, darum so wenig wir den Teufel selbst für einen Herrn oder Gott anbeten können, so wenig können wir auch seinen Apostel, den Papst oder Antichrist in seinem Regiment zum Haupt oder Herrn leiten. Hier sehen wir ein Bild von Karnach aus der Zeit Luthers. Das ausdrückt, wie dieses, was wir jetzt gerade gehört haben, in Bilder zu fassen ist. Antichrist im Rahmen der Ökumene. Bilaterale Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofskonferenz und der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelischen Lutherischen Kirche Deutschlands. Ein Dokument, die Kirchengemeinschaft in Wort und Sakrament. Das Wort Antichrist darf heute auf das Papsttum in der Fülle seiner geschichtlichen Erscheinungen oder auf einzelne Inhaber dieses Amtes nicht angewandt werden. Nach dem Papstbesuch im Jahr 1980 tagte ein ökumenischer Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen unter dem Titel Lehrverurteilungen kirchentrennend. Ergebnis: Heute werden wir auch auf evangelischer Seite die Anwendung des Ausdrucks Antichrist auf das Amt des Papstes sowie die daraus folgende Wirkungsgeschichte gegenseitiger Verunglimpfungen bedauern. Die Synoden der evangelischen Kirche in Deutschland haben dieses Urteil bestätigt. Dass Martin Luther das Papsttum mit dem Einbruch des Antichristen identifiziert hatte, wollte ein prophetisches Urteil in der Gewissheit der unmittelbar bevorstehenden Wiederkunft Christi sein. Die lutherische Kirche ist ihm in dieser Wertung jahrhundertelang gefolgt. Aber diese Wertung ist durch die Geschichte der Kirche in den folgenden Jahrhunderten nicht so bestätigt worden, dass wir sie wiederholen und auf die Gegenwart übertragen dürfen, auch wenn diese Feststellung Kritik an seiner langen dogmatischen Tradition der lutherischen Kirche bedeutet. Also eins war ja klar, Luther dachte, wenn der Papst stirbt, dann ist das Weltende nahe. Und er dachte, dass es nicht mehr lange sein könnte, bis Jesus wiederkommt in seine Zeit. Schauen wir, was der Antichrist in der Bibel zu sagen hat, uns zu sagen hat. Wir sehen vier Texte aus der Bibel uns an und wollen beginnen mit 2. Thessaloniker 2, 1 bis 10. Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wanken machen noch erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen, als sei der Tag des Herrn schon da. Lasst euch von niemanden verführen, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit. Denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden, und dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglichen Verführungen zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Fassen wir zusammen. Der Antichrist ist schon am Wirken. Er kommt aus der Christenheit. Menschen der Sünde soll offenbart werden. Verleugnet die Wahrheit und verführt andere. Wird bei der Wiederkunft beseitigt und erhebt sich über alles. Setzt sich in den Tempel Gottes. Und gibt sich selbst als Gott aus. In Daniel 7, Vers 8, 21 und 26, bis 26 lesen wir: Als ich aber auf die Hörner Acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem drei der vorherigen Hörner ausgerissen wurde. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Und ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen und es behielt den Sieg über sie, bis der kam, der uralt war und rechtschaffte den Heiligen des Höchsten und bis die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich empfingen. Er sprach, das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein. Das wird ganz anders sein als alle anderen Königreiche. Es wird alle Länder fressen, zertreten und zermalmen. Die 10 Hörner bedeuten 10 Könige, die aus dem Königreich hervorgehen werden. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen. Der wird ganz anders sein als die vorherigen und wird 3 Könige stürzen. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetze zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und 2 Zeiten und 1/2 Zeit. Danach wird das Gericht gehalten werden. Dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Interessant in dem Zusammenhang, Festzeiten zu ändern. Die meisten Christen halten heute den Sonntag statt den Sabbat. Wir fassen zusammen. In Daniel 7 haben wir gelesen, dass der Antichrist schon am Wirken ist, aus der Christenheit ausgegangen ist, Menschen der Sünde soll offenbart werden, wird bei der Wiederkunft beseitigt, erhebt sich über alles, trachtet danach, Zeiten und Gesetze zu ändern und redet große Dinge gegen Gott. In 1. Johannes 2, 18, 19, 22 bis 26 lesen wir: Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbart werden, dass sie nicht alle von uns sind. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat. Das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Fassen wir zusammen. Er ist schon da. Aus der Christenheit ausgegangen. Er soll offenbart werden. Er leugnet, dass Jesus der Christus ist. Er verführt die Menschen. Ellen White schreibt im großen Kampf oder vom Schatten zum Licht. Die Protestanten stehen gegenwärtig den Erscheinungsformen der römisch-katholischen Welt wohlwollend gegenüber als in den früheren Zeiten. In den Ländern, in denen der Katholizismus nicht im Zunehmen begriffen ist und die Päpstlichen eine versöhnende Haltung einnehmen, um Einfluss zu gewinnen, herrscht eine wachsende Gleichgültigkeit gegenüber den Lehren, die die protestantischen Kirchen von der päpstlichen Hierarchie trennen. Es setzt sich immer mehr die Ansicht durch, dass wir in den wichtigsten Punkten nicht so weit auseinandergehen, wie vermutet. Und dass uns ein geringeres Zugeständnis in ein besseres Verhältnis zu Rom bringen werde. Es gab eine Zeit, da die Protestanten hohe Werte auf die Gewissensfreiheit legten, die so teuer erkauft worden war. Sie lehrten ihre Kinder, das Papsttum zu verabscheuen und waren der Auffassung, dass es der Untreue gegen Gott gleichkäme, nach Übereinstimmungen mit Rom zu streben. Wie weit weicht die Gesinnung davon ab, die sich heute an Kund tut? Möchten wir nun den dritten und letzten Punkt, die biblische Prophetie, näher betrachten. Es gibt drei Modelle zur Auslegung der Prophetie. Die präteristische Schule bedeutet, was in der Vergangenheit geschehen ist. Die futuristische Schule, was in der Zukunft geschieht. Und die historische Schule, was aus der Geschichte in unsere Gegenwart übergreift. Was wir heute aus der Geschichte lernen und was für uns heute zutrifft. Diese historische Schule möchten wir nun erörtern. Wir haben Symbole in der Bibel und in dem Buch Daniel, Vers 7, kommt ein Tier zur Ansprache. Diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Also das Tier ist ein Königreich. Dann lesen wir von einem Meer in Offenbarung 17, Vers 15. Das Wasser, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Nationen und Sprachen und Völker. Das Meer, also Völker und Nationen. Es gibt Kennzeichen für dieses Tier. Es kommt also aus dem Meer, aus dem Völkermeer. Und es bekommt Throne vom Drachen. Die vier Tiere aus Daniel 7 sind Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Es bekommt Macht vom Drachen. 476 nach Christus geht das Ende des Römischen Reiches, geht das Römische Reich zu Ende. Es ist der letzte Kaiser, Romulus Augustulus, im Jahr 476, der von den eigenen Leuten abgesetzt wird. Das Römische Reich bricht zusammen. Der darauffolgende wird von dem konstantinopelischen Kaiser ernannt. Es gab ja zwei Reiche, es gab ein oströmisches Reich und ein weströmisches Reich. Das weströmische Reich wurde dann 476 durch die Absetzung Romulus praktisch besiegelt. Danach gab es das oströmische, es gab es noch eine ganze Zeit später. Und der oströmische Kaiser ernannte dann den Bischof von Rom. Erlästert Gott. In Johannes 10, Vers 30 bis 33 lesen wir: Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden abermals Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus sprach zu ihnen: Viele gute Werke habe ich euch erzeigt vom Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen: Um eines guten Werkes will ich steinigen, wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen, denn du bist ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Und als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen: Wer ist der, dass er Gotteslästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Das ist die Parallele zu Jesus. Jesus allein hatte die Macht, Sünden zu vergeben, kein anderer. Und er ist auch dafür gestorben. Er lästert Gott und stellt sich an seine Stelle. Er vergibt Sünden. Es verfolgt die Gläubigen. Es hat weltweite Macht und es regiert 42 Monate. 42 Monate gibt es siebenmal in der Bibel. Zur Grundlage ist hierfür: ein prophetischer Tag ist ein wirkliches Jahr. Das heißt 1260 Tage. 42 Monate sind 1260 Tage. Und dreieinhalb Zeiten, wenn man dreieinhalb Jahre rechnet, kommt man auch wieder auf 42 Monate und 1260 Tage. Er regiert also 42 Monate, 1260 Jahre. Und in Daniel 7 lesen wir, dass es eine tödliche Wunde bekommt. Es verliert also seine Macht. Wir finden in der Geschichte nur eine religiös-politische Macht, auf die alle neun Kennzeichen des Tieres zutreffen: das Papsttum, die römisch-katholische Kirche. Wollen wir mal sehen, ob die Kennzeichen, die wir jetzt erörtert haben, sich erfüllt haben. Es kommt aus dem Meer, bekommt Thron vom Drachen, ist Rom. Es ändert Zeit, bekommt Macht vom Drachen. Das Papsttum wurde 533 nach Christus vom oströmischen Kaiser die Kirchenvorherrschaft durch Erlass übertragen. Jedoch konnte diese Vorherrschaft erst im Jahr 538 nach Christus durch den Sieg über die Ostgoten im vollen Umfang erlangt werden. Es wird angebetet, eine religiös-politische Macht. Es lästert Gott, setzt sich an die Stelle, Sünden zu vergeben. Und wir lesen Zitate, die das auch belegen. Wir nehmen auf Erden den Platz des allmächtigen Gottes ein. Ein Zitat von Papst Leo dem 8. am 20.06.1894. Der Papst ist von so großer Würde und so erhaben, dass er nicht bloß ein Mensch ist, sondern als wäre er Gott selbst und sein Stellvertreter. Die Fleischwerdung Gottes findet dreimal statt: in der Krippe, am Messaltar und im Vatikan. Der Papst ist nicht nur der Stellvertreter Jesu Christi, sondern er ist selbst Jesus Christus, verborgen in der Hülle des Fleisches. Catholic National, Juli 1895. Frage: Vergibt der Priester tatsächlich Sünden oder erklärt er nur, dass sie erlassen sind? Antwort: Der Priester vergibt die Sünden wirklich aufgrund der Macht, die ihm Jesus Christus gegeben hat. Und zu vergeben. Das Urteil des Priesters geht voraus und Gott unterschreibt es. Aus dem Stand und Pflichten eines Priesters folgt die Gläubigen. Rund 100 Millionen Märtyrer verlieren im Altertum, im Mittelalter ihr Leben. Er hat weltweite Macht und es regiert 42 Monate, von 538 bis 1798, und es bekommt eine tödliche Wunde. Es verliert seine Macht 1798. Die Gefangennahme von Papst Pius VI. Durch General Berthier. Erst Napoleon und sein General Berthier konnten die Vorherrschaft des Papstes brechen. Eine tödliche Wunde, wie es zunächst den Anschein hatte. In Life Sketches, Seite 196, schreibt Ellen White: Wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten, es sei denn, wir vergessen den Weg, den der Herr uns in der Vergangenheit geführt und die Lehren, die er uns in der Vergangenheit gegeben hat. In 5. Mose 8, Vers 2 lesen wir: Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütige und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Jesus liebt dich. Er hat seine Kinder in der Vergangenheit wunderbar geführt. Er möchte ihnen Freude und Frieden schenken. Sagen sie ja zu ihm. Das nächste Thema wird sein: Vom Schatten zum Licht, Luthers Platz im großen Drama. Wir erfahren am morgigen Sabbat um 19 Uhr, wie es weitergeht in Luthers Geschichte, in dem großen Drama seines Wirkens. Danke Ihnen. Danke euch.